Heute geht es bei Money Matters um unsere Altersvorsorge. Wir haben es schon in verschiedenen Folgen besprochen und gehört, dass das System vor grossen Herausforderungen steht. Heute schauen wir genau das an. Dafür ist Melanie Hähner vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik bei mir. Heute zusammen daheim und hallo Melanie.
Hallo Angela und hallo zusammen. Danke vielmals, dass ich heute im Podcast sein darf.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migind und Expertinnen, die über Geld reden. Ein herzliches Danke geht an die Bank Claire, die als Sponsorin den Podcast ermöglicht. Liebe Melanie, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ich bin schon mega gespannt und freue mich. Wir haben schon ein mega spannendes Vorgespräch gehabt. Und Melanie, das Institut für Wirtschaftspolitik, das klingt ein bisschen abstrakt. Und ich wollte am Anfang gerade mal damit einsteigen und einfach fragen, was machen wir an diesem Institut und was machst du dort?
Ja, also ich meine, wenn du dir da die Räumlichkeit anschaust, es ist nicht so, dass wir einfach nur im Keller forschen und nie das Tageslicht sehen, das zum Glück nicht, sondern wir dürfen viele spannende Forschungsprojekte machen. Wie der Name schon so ein bisschen sagt vom Institut, wir sind vor allem auf Schweizer Wirtschaftspolitik fokussiert. Wir machen also Forschung rund um die Schweizer Wirtschaftspolitik. Wir haben bei uns am Institut auch Doktorandinnen und Doktoranden, die ihre Dissertationen schreiben. Wir forschen also. Wir wollen aber nicht bei der Forschung an sich nur bleiben, sondern wollen auch unsere Forschungsergebnisse vermitteln. Für das schreiben wir ab und zu mal einen Zeitungsartikel, machen Erklärvideos oder gehen sogar an die Schule.
Und das mit dem Keller hast du gesagt, weil wir heute Nachmittag wirklich im Keller sitzen und hier eine super Akustik haben. Danke vielmals dafür. Jetzt vielleicht gerade noch so in der Historie bleiben, weil der Keller so richtig historisch ist. Ich habe vorhin gesagt, wir können das Gefühl haben, es haben damals früher so Rittersitzungen stattgefunden, Tafelrunden oder so. Ganz so weit zurück gehen wir nicht, aber wir gehen so ein zur Historie von unserem Drei-Säulen-System. Könntest du uns da mehr dazu erzählen?
Ja, genau. Manchmal, damit man auch so die aktuellen politischen Diskussionen einordnen kann, hilft es, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft. Weil die Schweizer Altersvorsorge hat nämlich ganz eine bestimmte Geschichte. Angefangen hat nämlich alles sogar vor dem Ersten Weltkrieg. Dann hat es erste Firmen, so Pioniere gegeben, etwa aus der Eisenbahn-, Metall- oder Maschinenbauindustrie. Und die haben angefangen, sich zu überlegen, dass sie ihren Mitarbeitern nicht nur einen guten Lohn ermöglichen wollen, sondern eben auch für ihr Alter vorsorgen. Und das hat sich dann natürlich in einen Wettbewerb entwickelt. Jeder wollte noch ein besseres Vorsorgeprogramm bieten. Aber natürlich war das immer nur für ausgewählte Industrien, ausgewählte Unternehmen gewesen. Später waren es ja mal Behörden gewesen, aber es war immer nur für einen gewissen Personenkreis gewesen. Und er ja, etwa mit den Weltkriegen hat man dann gemerkt, ja, wir wollen wirklich auch eine grössere, grundlegendere Existenzsicherung. Und so ist dann dazu auch, 1947 hat man dann das beschlossen, eben auch die erste Säule gekommen, die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die wir bis heute haben, unsere AHV. Dass man wirklich, das ist dann auch wirklich mehr darum gegangen, dass man allen eine gesicherte Existenz ermöglichen will, sei es auch Witwe oder Waisen.
Und du hast mir dort auch gesagt, eigentlich war eben so ein Umverteilungsgedanke schon von Anfang an dabei gewesen.
Ja, genau. Und das zeigt sich bis heute, oder? Also 92%, das ist immer so die Zahl, die man hört, von den heutigen Rentnerinnen und Rentner bekommen mehr raus, als sie eingezahlt haben aus der ersten Säule. Also, man weiss zwar, dass man in der AHV, in der ersten Säule, umverteilt, aber es ist eben nicht nur eine Umverteilung von jung zu alt, sondern eben auch von den oberen zu den unteren Einkommen. Das ist wirklich etwas Typisches für die erste Säule. Aber genauso typisch ist es eben auch, dass unsere zweite Säule mit dem ganzen Pensionskassensystem eben bis heute ganz eine tragende Rolle spielt. Das ist nicht in allen Ländern gleich. Und ich denke jetzt eben, wenn man so ein bisschen zurückschaut, sieht man auch, warum. Das ist eben schon hat Bestand gehabt, bevor überhaupt die erste Säule gesetzlich eingeführt ist worden.
Aber dann ist es noch mega lang gegangen, bis sie Pflicht geworden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Es hat nochmal so in den 70er Jahren so ein bisschen wichtige Abstimmung gegeben, wo man müssen entscheiden musste, ob man zurück zu oder ob man eine Volkspension will, dass man wirklich alles nur noch auf die eine Säule wird setzen oder ob man das Drei-Säulen-System etablieren will. Das hat man dann gemacht. Und dann ist es aber wirklich noch bis 1985 gegangen, wo dann auch die zweite Säule obligatorisch wurde. Das vergisst man manchmal, dass da gar noch nicht alle wirklich obligatorisch in der zweiten Säule versichert waren.
Und wir haben noch eine dritte Säule, die ist dann einfach mitgerissen worden oder die hat einfach dazugehört?
Ja, das ist wirklich noch spannend. Also, ich habe vorher gesagt, dass man schon vor den Weltkriegen die zweite Säule hat angefangen zu etablieren. Und tatsächlich hat es dann auch schon so die ersten Lebensversicherungen gegeben. Also, man hat schon immer auch gewusst, dass es eine private Vorsorge geben kann. Also, die Lebensversicherungen gibt es tatsächlich auch schon lange. Aber unsere dritte Säule, wie wir sie heute kennen, ist tatsächlich ein neues Phänomen.
Und die dritte Säule, die dann eigentlich inzwischen so ein bisschen Luxus und Ausgleich zeitgleich ist.
Ja, genau. Also so grundsätzlich hat man so die Vorstellung, die erste Säule, die sollte die Existenz sichern. Die zweite Säule, die sollte einem ermöglichen, durchschnittlichen Lebensstandard dann auch im Alter wieder zu haben. Und die dritte Säule, die sollte eigentlich noch so ein bisschen für einen Luxus sein, eben, dass man vielleicht auch noch mal spezielle Ferien gehen kann im Alter. Und heute ist es aber vermehrt auch so, dass man die dritte Säule auch braucht, um eben allfällige Ausfälle und Lücken bei der ersten und bei der zweiten Säule auszugleichen.
Du hast gesagt, ihr könnt viel forschen, das heisst, du kennst auch gute Situationen im Ausland. Müssen wir denn als SchweizerInnen viel sparen im Vergleich zu anderen Ländern oder ist das eher wenig? Oder, also das System steht das gut da, sagen wir es mal so.
Ja, oftmals wird es wirklich vom Ausland so ein bisschen als Beispiel, als Musterschülerin gesehen, unser Schweizer Drei-Säulen-System. Und tatsächlich, ich glaube, eine wichtige Kennzahl ist da so die Sparquote, die obligatorische Sparquote, die es braucht, damit man außerhalb von der obligatorische Altersvorsorge durchschnittlichen Lebensstandard kann sichern. Also so die erforderliche private Sparquote. Und die ist in der Schweiz tatsächlich tief. Nur bei 14% liegt die. Währenddem sie zum Beispiel in Frankreich über 40% beträgt und in Deutschland doch auch 30%. Das heisst also, unsere obligatorischen ersten und zweiten Säulen tun wirklich schon einen Grossteil vom durchschnittlichen Lebensstandard im Alter abdecken.
Ach, das ist ja auch schon doch mal schön zu hören, dass es nicht nur schlecht ist und dass wir nicht nur Probleme haben.
Ja, das darf man durchaus auch mal sagen. Ich denke, wir darf aber näher auch die rosa-rote Brille wieder ein bisschen ablegen und sagen, ja, unsere Altersvorsorge die steht wirklich gut da. Ist auch gut, haben wir eine wichtige zweite Säule. Und das lässt mich ein bisschen überleiten zum Problem, das wir natürlich auch in der Schweiz haben. Weil ja, auch wir sind mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert. Und ja, da sind wir nicht anders als unsere Nachbarländer. Und ja, das betrifft natürlich auch unsere Vorsorge. Und der Vorteil ist eben durch das, dass wir auch eine starke zweite Säule haben, dass wir nicht vollständig davon betroffen sind. Weil wenn nämlich jeder für sich selber spart, ist auch ein bisschen gleich, wie viel in der nächsten Generation nachkommen. Also ich denke, das ist schon, da dürfen wir die rosa-rote Brille zumindest noch halb fürs Anne haben. Aber nachher muss man trotzdem sagen, eben gerade unsere AHV steht vor grossen Herausforderungen. Es ist ja schön, dass wir immer älter werden, aber es ist schwierig, um auch die Finanzierung aufrechtzuerhalten.
Wir tun die Folge heute so, ein bisschen so gliedern, dass wir nachher, also wir kommen jetzt zu diesem Problem, das können wir jetzt nicht vom Tisch weisen, um was es gehen soll. Das heisst, wir haben jetzt Positive gehört, leider geht es jetzt als Eingemachte. Wir reden jetzt erst über die erste Säule und dann über die zweite und dann ganz zum Schluss noch über die dritte. Wenn ihr jetzt aber noch nicht euch so ganz bewusst seid, wie die Säulen funktionieren, dann verlinke ich euch noch eine Folge in den Shownotes, verlinken, wo es so um die Grundprinzipien geht. Weil wir fokussieren heute wirklich ganz fest auf das Problem. Und nicht, wie es funktioniert, oder wie es funktioniert, ist vielleicht Teil davon, aber wir sind halt jetzt wirklich so ein bisschen heute an diesen Baustellen dran. Und ja, ich glaube, du hast schon gesagt, der demografische Wandel steht so über diesen ganzen Herausforderungen. Und wenn wir jetzt mit der ersten Säule anfangen, also mit der AHV, dann hat die ja so Solidarität, oder basiert auf Solidarität, wir haben es gehört, eine Umverteilung. Mhm. Wir haben kürzlich auch gerade abgestimmt. Und ich glaube, ein grosser Punkt, den ich da jetzt einfach mal einwerfen kann, ist, obwohl das angenommen worden ist, ist das Problem gelöst bis 2029, oder?
Ja, genau. Es ist so, wir reden da immer auch so von diesem Umlageergebnis. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Differenz zwischen dem, was ausgegeben wird, und dem, was eingenommen wird. Und das heisst, wenn das wieder negativ wird, was man eben jetzt gemäss der Prognose auf 2029 erwartet, dann haben wir wieder mehr Ausgaben, als wir einnehmen in der AHV. Und das ist natürlich Problematik.
Ich habe gesagt, wir fokussieren nur auf Probleme, stimmt gar nicht. Wir kommen jetzt mit ein paar Lösungen. Das Problem mit diesen Lösungen ist, dass sie wahrscheinlich vielen nicht so gefallen.
Ja.
Es sind die, die man politisch auch so ein bisschen kennt, beziehungsweise wir beleuchten die jetzt. Du erzählst jetzt ein bisschen über das. Aber zuerst ein Wort, das ich auch noch aufbringen möchte, ist der AHV-Fonds. Ja. Was ist das und was macht der?
Ja, das ist auch noch so etwas, wo man dann nebst dem Umlageergebnis noch hört. Ja, ja, und ab dem und dem Jahr wird auch noch der AHV-Fonds negativ oder immer mehr davon schmelzen. Und man muss sich vorstellen, ist natürlich klar, dass man in gewissen Jahren mehr Ausgaben hat, als man Einnahmen hat. Also so die gewissen Schwankungen, dass das nicht immer genau aufgeht, dass die jetzt arbeiten, die finanzieren, die jetzt Renten beziehen, dass man da so ein bisschen ein Ausgleichsmechanismus oder ein Auffanggefäß braucht. Und das ist eben der AHV-Fonds. Und der AHV-Fonds ist eigentlich nichts anderes als das Geld- und die Vermögensverwaltung von der AHV. Auch noch von der IV und von der EO. Aber wir reden jetzt hier über die AHV. Und dort werden eigentlich die AHV-Beiträge eingenommen und die Rente auszahlt. Und der Stock, der übrig bleibt, der wird angelegt. Also das heisst, das ist dort, wo auch unsere erste Säule noch von den Kapitalmarktentwicklungen abhängig ist. Aber grundsätzlich ist das einfach unser Depot, unsere Reserve, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen. Hilft aber nicht, langfristig den demografischen Wandel irgendwie auszugleichen.
Und gespeisen wird der unter anderem von unserer Mehrwertsteuer, die wir per 1. Januar nächstes Jahr dann erhöht.
Genau, das ist auch etwas von diesen Massnahmen, die mitgekommen sind mit der AHV-21-Reform. Wir haben nicht nur das Rentenalter von Männern und Frauen angeglichen, sondern wir haben auch noch die Mehrwertsteuer leicht weiter erhöht.
Ich habe nämlich gerade, bevor ich jetzt komme, daheim einen Zettel bekommen, wo hinten noch etwas gestanden ist. Man muss dann schon alle Prozesse anpassen natürlich und so. Und dann ist man wieder in den Sinn gekommen, da war ja was.
Genau, genau.
Genau, wir haben gesagt, wir haben auch Stellschrauben, sagen wir es so, vielleicht anstatt Lösungen. Und auf der Folge gibt es 3. Du hast mir das schon super erklärt und ich freue mich jetzt, dass du es nochmal machst. Und die erste ist, dass man die Einnahmen erhöhen kann. Genau das, was wir jetzt mit der Mehrwertsteuer wahrscheinlich gehört haben, oder?
Genau, also bei den einnahmenseitigen Sachen gibt es eigentlich eben die Mehrwertsteuer. Das ist das, was wir auch schon vorher mit der STAF-Abstimmung erreicht haben. Das ist etwas, das oftmals politisch eher noch akzeptiert wird, obwohl es natürlich auch massive Auswirkungen hat. Die Mehrwertsteuererhöhung oder nachher halt auch Beitragserhöhungen. Das ist eigentlich also die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberbeiträge, die dann erhöht werden. Das ist eigentlich das, was man einnahmenseitig machen kann. Und wenn man nicht einnahmenseitig will, das Problem angehen, könnte man das natürlich ausgabenseitig angehen. Das ist aber das, was etwa in keinem Land jetzt wirklich grosse Chancen hat und das auch aus verständlichen Gründen. Das wäre dann natürlich die Rentenkürzung. Und dann gibt es aber noch die dritte Stellschraube und das ist das, was so ein bisschen sowohl auf Einnahmen- wie auch auf Ausgabenseite wirkt und das ist die Erhöhung des Rentenalters. Weil wenn man das anpasst, wenn man das erhöht, dann wird für eine längere Zeit werden Beiträge gezahlt und gleichzeitig wird für eine kürzere Zeit nachher die Rente bezogen.
Und das ist ja auch ein Thema im Zusammenhang mit der Langlebigkeit, immer mehr aufkommt, die wir jetzt haben, oder? Dass die mehr Jahre, die wir haben, müssen ja auch finanziert werden. Und das sollen ja schöne Jahre sein, wo man noch aktiv ist, wo man noch gesund ist. Genau. Und das kostet Geld.
Genau, ja, bei der Alterung der Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass, wo man das eingeführt hat, die AHV, eben, das war nach den Weltkriegen, da hat man halt nicht können annehmen, dass die Leute mal so alt dürfen werden. Oder heute dürfen wir etwa über 20 Jahre noch nach der ordentlichen Pensionierung verbringen. Und das ist natürlich schön, aber was eingeführt wurde, waren das nur etwa 12 bis 14 Jahre gewesen. Und das heisst, jetzt muss die Rente irgendwie für einen längeren Zeitraum länger. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass man heute weniger Kinder hat, also weniger Leute hat, die einzahlen. Und darum ist es so, dass es sich so auf immer weniger Schultern verteilt. Also es muss nicht nur länger länger, sondern es wird auch noch durch weniger Leute finanziert.
Du hast mir gesagt, bei der Einführung waren es 5-1, gell? Also 5 Leute, die bezahlt haben und jemand, der bezogen hat.
Ja, genau. Es sind sogar noch irgendwie über 6 Leute gewesen, bei der Einführung. Und dann 1970, weiss ich noch, hat man gezahlt, dass es 5 Leute waren. Und dann, heute sind es nur noch 3 Leute. Und man sagt, 2050 werden es nur noch 2 Leute sein.
Das sind schon noch eindrückliche Zahlen. Etwas, was man jetzt auch immer wieder diskutiert, ist so ein bisschen die schleichende Pensionierung. Also, dass man ja auch die Fachleute braucht, dass die eben vielleicht Teilzeit in Rente gehen zuerst mal oder einfach das Pensum reduzieren. Das war jetzt auch Teil des Massnahmenpakets. Was sagst du da dazu?
Ja, genau. Es gibt tatsächlich auch immer noch Firmen, die so ab 50 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kurs anbieten. Was mache ich denn in meinem Lebensabend? Was mache ich denn im Rentenalter? Wie kann ich meine Zeit gut einsetzen? Und ich denke, durchaus mit Blick auf den Fachkräftemangel wäre es sehr wertvoll, wenn man eben auch finanzielle Anreize hat, auch länger zu arbeiten. Es ist wirklich so, es hat die Flexibilisierung gegeben mit der Abstimmung, dass man also vorzeitig gehen kann, also ab 63 oder dann auch bis 70 noch arbeiten kann. Aber es ist nach wie vor so, dass man halt steuerliche und auch Beitragshindernisse hat, dass es sich einfach finanziell kaum lohnt, weiter zu arbeiten, über das ordentliche Pensionsalter aus zu arbeiten. Ich denke, da könnte man durchaus noch etwas machen. Und dann gibt es gemäss der Studie noch ein spannendes anderes Phänomen. Wir sagen dem so die Ankerwirkung vom ordentlichen Pensionsalter. Und ich denke, man kann sich das so mit Alltagsbeispielen recht gut vorstellen, weil die Leute reden ja darüber, ja, gehst du denn früher oder kannst du dir es leisten, früher zu gehen? Oder, ah nein, ich mache dann noch länger. Und das heisst, man plant also immer um das ordentliche Pensionsalter herum. Und das ist auch der Grund, warum es halt wirklich die Studien zeigen, dass also schon vieles auch steht und fällt mit dem Anker, mit dem ordentlichen Pensionsalter. Nichtsdestotrotz hilft es sicher, wenn man finanzielle Anreize schafft, dass also die Leute eher Anreize haben, länger zu arbeiten als das ordentliche Pensionsalter und sicher nicht Anreize haben, viel zu frühzeitig aus dem Arbeitsmarkt rauszugehen.
Ja, das ist jetzt auch noch spannend, weil das ordentliche Pensionsalter, der Begriff ist ja verschwunden mit der AHV-Reform und das ist gar nicht so gross präsent gewesen, oder? Man hat, also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute das Wort genommen haben, dass man nicht mehr über ein Pensionszeitpunkt redet, dass man das Wort Pensionierung ist, glaube ich, auch nicht mehr drin, gell? Ja. Gut, sie hat genickt. dass man das gar nicht wahrgenommen hat. Man redet nach wie vor, eben wie du jetzt gesagt hast, ich gehe früher, später oder auch Bärli, man wird zusammen oder er wird dann ein bisschen später oder sie wird früher pensioniert, dass es nach wie vor so diskutiert wird. Und dann kann man das sich ein bisschen überleiden. Ich denke, das ist ein spannendes Phänomen. Aber ja, man hat so einen Ankerpunkt in seinem Leben dann, so einen Zeitpunkt, auch wie klar ist.
Ja, ja genau, genau. Also es ist wirklich so, dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter ist wirklich bei 64,7. Also eine ziemliche Punktlandung.
Ja. Ein Thema, das jetzt auch immer wieder medial aufgegriffen wurde und wo als Lösungsansatz diskutiert wird, ist die sogenannte Lebensarbeitszeit. Was heisst denn das?
Ja, oder jetzt habe ich vorher so ein bisschen in die Richtung hindeutet mit dem Anker und dass wir heute glücklicherweise immer älter dürfen werden und dass das Geld irgendwie ja, wahrscheinlich nicht unbedingt immer über Mehreinnahmen einfließen kann oder dass man auch nicht Rentenkürzung will, also dass so quasi die Stellschrauben vom Rentenalter und dieser Anpassung auch die präferierendste Variante ist. Und das ist in vielen Nachbarländern auch so. Es gibt auch Länder, die schon weit länger arbeiten als bis 65. Aber vermehrt kommt dann natürlich die Frage auf, ja, müsste man das nicht ein bisschen differenzieren, je nachdem, was man für eine Erwerbsbiografie hatte. Wir haben heute eine zunehmende Akademisierung. Es gehen also die Leute in der Schweiz vermehrt an die Unis, machen lange, aufwendige Aus- und Weiterbildungen und treten darum auch später in den Arbeitsmarkt ein. Und dann ist halt schon die Frage, ob man das nicht mit der Zeit ein bisschen anders müsste ausgestalten müsste, dass man also statt ein fixes Rentenalter, statt fixe Austrittszeitpunkt aus dem Arbeitsmarkt würde definieren, dass man vermehrt halt auf die Beitragsjahre würde schauen. Wenn also jemand nach der Lehre direkt in den Arbeitsmarkt eintritt und nicht an die Uni geht, dass der schon früher dürfte gehen. Es ist dort auch immer die Frage, eben auch bei Jobs, die halt körperlich sehr anstrengend, sehr verbrauchend sind, ob man dort wirklich noch gut dran tut, immer nur das fixe Rentenalter im Kopf zu behalten oder ob man eben nicht eher auf die Beitragsjahre würde gehen. Und das würde eben auch ein bisschen ermöglichen, dass man vermehrt eben einfach so ein bisschen die unterschiedlichen Erwerbsverläufe, aber vielleicht auch Lebensentwürfe könnte wieder spiegeln. Dass man also einfach eine totale Anzahl Beitragsjahre muss leisten, aber das so ein bisschen über das Leben kann verteilen.
Mega, mega spannend. Das hat gerade ein paar Denkanstöße drin. Wir werden die Diskussion sicher weiterverfolgen. Ich nehme an, wir werden darüber medial auch noch einiges hören. Ich glaube, von der ersten Säule, also so ein Thema AHV, ist das gerade so eine schöne Abrundung. Und du hast schon die Lebensentwürfe und Lebensmodelle erwähnt. Und ich glaube, das ist ja die grosse Challenge in der zweiten Säule, oder? Also wenn ja. Jetzt zu der Pensionskasse kommen.
Ja, genau. Dort ist halt klar, dass die Rente, die man später daraus herausbekommt, oder der Kapitalbezug, den man später machen kann, halt wirklich direkt davon abhängt, von dem, was man selber eingezahlt hat. Dort hat man halt viel weniger die Solidarität, die man in der ersten Säule abdeckt. Und darum ist halt wirklich die Arbeitsform und die Lebensentwürfe haben direkte Auswirkungen auf die spätere Rente. Und das ist jetzt auch das, was man mit der BVG-Reform, eben mit der Reform von der zweiten Säule, die jetzt vom Parlament im März verabschiedet wurde, da dürfen wir dann voraussichtlich, ich glaube, im Frühling nächstes Jahr darüber abstimmen, weil es jetzt nämlich das Referendum ergriffen wurde. Jetzt will man dort ein bisschen ansetzen. Also versuchen, sowohl Teilzeitarbeit als auch Mehrfachbeschäftigung ein bisschen besser abzubilden in der zweiten Säule.
Mhm. Und fleissige HörerInnen von Money Matters werden den nächsten Begriff schon zur Genüge kennen, aber sie gehören ein bisschen hier in die Problemlösung rein. Mhm. Und die erste ist die Eintrittsschwellen, oder? Wo auch ein Hebel wäre, da, um ein paar Sachen zu verbessern.
Ja, genau. Die Eintrittsschwelle, die beschreibt, eben, das wissen jetzt wahrscheinlich alle schon, halt ab eigentlich der Betrag, ab dem, wo man dann wirklich fährt, anfängt, Rente bilden, also wo man wirklich spart in der zweiten Säule. Und das ist eben nicht so, dass man ab dem ersten Lohnfranken schon direkt auch in der Pensionskasse spart. Und jetzt hat man neu die Schwellen wollen, oder in der Vorlage wird sie abgesetzt, also die ist irgendwie bei über 22'000 gewesen und jetzt wird die unter 20'000 soll die gesetzt werden. Und das ist schon noch spannend, wenn man jetzt so ein bisschen Zahlen anschaut, gibt da erste Schätzungen, werden da jetzt neu dazukommen und das würde eigentlich wirklich zu 70'000 Neuversicherten führen und sogar zu noch weiteren 30'000, die mit einem höheren Lohn versichert ja. wären. Ja. Also das hat schon eine grosse Hebelwirkung. Ist dann natürlich auch immer noch die Frage, jetzt aus ökonomischer Sicht, was bedeutet das nachher für die Arbeitsmarktsituation? Wird das nachher auch so quasi zu einer Verteuerung von gewissen Arbeitskräften führen? Führt das auch halt für die betroffenen Personen halt, zu Abgaben, zu mehr Abgaben? Das ist natürlich auch wieder die Frage, wie das Einzug handhabt wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, für die Sparsituation gibt es natürlich wirklich einen positiven Effekt. Und eben gerade auch für Leute, die Teilzeit beschäftigt sind, ist das natürlich eine relativ hohe Eintrittsschwelle.
Und dort ist ein spannender Gedanke, dass sehr viele Leute ja die Abzüge als Steuern wahrnehmen oder halt als etwas, was sie zahlen müssen, irgendwelche Gebühren. Und dann hast du faktisch hast zuerst weniger auf dem Konto, oder?
Genau. Und das ist natürlich klar. Ich meine, je nach Budgetsituation ist das natürlich schon etwas Wichtiges, aber oder fällt das schon stark ins Gewicht. Gleichzeitig muss man halt eben auch sagen, es hilft auch, dass man halt eben so ein bisschen den Konsum verlagert vom Heute ins Morgen. Und das ist halt einfach urmenschlich. Das ist jetzt nicht nur rein ökonomisch, sondern wir wissen einfach, dass wir halt schon eine Präferenz haben, das Geld heute lieber auszugeben, als nachher für morgen zu sparen.
Gut. Ein relativ ähnlicher Effekt hat der Koordinationsabzug, oder? Und der wird, glaube ich, auch angepasst.
Ja, genau. Also der Koordinationsabzug, der sollte ja eigentlich ein bisschen dazu führen, dass Geld, das schon über die erste Säule in dem Sinn abdeckt ist an Beiträgen, wie nicht auch nochmal versichert wird in der zweiten Säule. Aber was man wie bisher nicht gemacht hat, ist, dass man das irgendwie auch auf die tatsächliche Beitragssituation von der ersten Säule angepasst hat. Also man hat einfach wirklich den fixiert, den Koordinationsabzug, und zwar auf 7/8 vom maximalen AHV-Lohn. Ganz unabhängig davon, wie viel jetzt jemand wirklich verdient hat und wirklich geschafft hat. Und jetzt neu soll das eben angepasst werden auf 20% vom AHV-pflichtigen Lohn. Also dass man dort flexibler ist, dass man nicht so einen fixen Koordinationsabzug hat und darum dann auch wieder kann mehr sparen.
Das heisst, zwei Sachen, die in der Pensionskasse immer wieder angekreidet werden, dass sie Probleme sind, werden gelöst mit dieser Vorlage, so ein bisschen zum Zusammenfassen.
Genau, also man versucht wirklich, ich meine, das ist dann halt immer noch das, oder? Das eine ist das Lehrbuchartig und das andere ist der politische Verhandlungsprozess. Das ist natürlich eine Vorlage, wo man x-fach Kompromisse schmieden und so weiter. Aber auf jeden Fall hat man jetzt das Problem angepackt mit den Teilzeit- und Mehrfachbeschäftigten. Und ich denke, es ist auf alle Fälle jetzt grundsätzliche Verbesserung.
Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der immer wieder zu Diskussionen führt, und das ist der Umwandlungssatz.
Ja, das ist der Umwandlungssatz ist eigentlich etwas, das rein mathematisch oder rein technisch super simpel wäre. Eigentlich sollte ja der uns sagen, ja, wie viel kann ich denn jährlich an Rente auszahlen, damit es bis am Schluss lenkt? Und jetzt ist es halt eben so, der ist eben nicht so mathematisch oder automatisch gesetzt, sondern der ist politisch festgelegt. Und der ist heute aber sehr hoch. Der Mindestumwandlungssatz ist sehr hoch. Das heisst also, im obligatorischen Teil von der zweiten Säule würde eigentlich das Geld nicht so lange reichen, weil eben der Umwandlungssatz sehr hoch angesetzt wird. Und das ist jetzt etwas, das man auch runterbringen will. Also es ist jetzt von 6,8 auf 6,0% abgesetzt worden. Man muss vielleicht da noch ganz kurz Klammerbemerkungen machen. Die Pensionskassen können das mit dem überobligatorischen Teil zum Teil ausgleichen, aber trotzdem führt es nach wie vor zu einer Umverteilung von den Jungen zu den Alten, die eben systemfremd ist. Das wollen wir in der ersten Säule, das ist aber nicht geplant in der zweiten Säule und das ist wirklich eine Tatsache geschuldet, dass der Mindestumwandlungssatz zu hoch ist.
Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, das Überobligatorium, das heisst, dort ist der Satz schon mal tiefer, weder in meinem obligatorischen Teil oder kann tiefer sein.
Kann tiefer sein. Das ist eben, dort hat es wie nicht den Mindestumwandlungssatz, wie wir ihn kennen im obligatorischen Teil. Dort sind Pensionskassen viel flexibler und das ist dann auch dort, wo sie ganz unterschiedliche Lösungen können anbieten können. Und das kommt dann auf die einzelnen Kassen und auf die Zusammensetzung von ihren Versicherten darauf an, wie hoch sie den noch tatsächlich ansetzen kann. Aber das ist wirklich etwas, das ein bisschen ausgleichend auch gebraucht wird.
Und im Überobligatorium liegt einfach das Geld, das über einen gewissen Betrag angespart worden ist.
Genau. Also heute ist das bei über 86'000 Franken. Also wenn man AHV-pflichtigen Lohn von über 86'000 Franken hat, dann ist man dann in dem überobligatorischen Teil und dort gelten dann eben die anderen Umwandlungssätze.
Um es ein bisschen zusammenzufassen, ist das Kernproblem in der zweiten Säule die Umverteilung von jung zu alt, die stattfindet, die nicht sein sollte, weil eigentlich in der zweiten Säule spare ich für mich und für mein Alter. Das heisst, es gibt verschiedene Sachen, die hier korrigiert werden oder sollte korrigiert werden, damit das System wieder funktioniert.
Genau.
Du hast gesagt, seit 1985 ist sie Pflicht, die zweite Säule. Hat es seither schon eine Reform gegeben?
Ja, also es hat so kleinste Anpassungen gegeben, aber keine wesentliche BVG-Reform. Und wir sehen auch jetzt wieder, also ich meine, das ist ja ursprünglich mal als BVG 21 bekannt gewesen. Man ist jetzt also dort auch schon wieder seit Jahren dran. Und jetzt ist wieder das Referendum ergriffen worden. Also man kann Unterschriften, glaube ich, werden noch bis im Juli gesammelt. Also das heisst, das kommt auch wieder vor das Volk. Wir haben auch gesehen, wie knapp also auch die Abstimmung verlaufen ist bei AHV 21. Also Altersvorsorgerevisionen generell haben einen schweren Stand. Und ich denke, das ist auch nicht ganz so erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass halt die, was besonders auch betrifft, nämlich die zukünftigen Generationen, halt logischerweise nicht mit am Verhandlungstisch hocken können.
Und du hast mir gesagt, der Medianwähler, 70, gell?
Der Medianwähler ist über 60. Also das heisst, man kann sich vorstellen, dass das schon auch mit ein Grund ist, warum als man halt ja, nicht die Rente kürzen und natürlich nicht, dass jetzt alle Jungen da für Rentenkürzungen wären. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht die geeignete Stellschraube, überhaupt nicht. Das will ich nicht sagen. Aber man sieht halt, dass wahrscheinlich gerade durch die Tatsache, dass die Stimmbevölkerung relativ alt ist und die zukünftigen Generationen noch gar nicht geboren sind und darum auch nicht abstimmen können, halt schon dazu führen, dass man einen sehr schwierigen Stand hat, Altersvorsorgereformen durchzubringen.
Mir ist jetzt hier noch ein Anliegen, weil der letzte Abstimmungskampf dort ist sehr emotional geführt worden, nicht sehr faktenbasiert, ich glaube, das können wir so sagen.
Ja.
Was muss ich machen, wenn jetzt die Abstimmung kommt? Also, wenn gesagt, es sieht so aus, dass man dann irgendwann wieder dürfte an die Urne gehen. Was muss ich machen, um gut informiert zu sein?
Ja, genau, ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Oftmals werden Abstimmungskämpfe natürlich emotional auch geführt. Und darum lohnt es sich wirklich, dort sich zuerst Informationen zu beschaffen. Und dann kann man ja gern noch sich eine Meinung bilden. Aber halt wirklich eine, wo man selber sich basierend auf den Informationen können bilden kann. Und da gibt es neben dem Abstimmungsbüchli, wo ja wirklich mit dem Wichtigsten in Kürze wirklich eigentlich auch ziemlich einen guten Überblick bringt, gibt es halt auch so Plattformen wie zum Beispiel EasyVote jetzt spezifisch für die Abstimmungen oder auch sonstige Erklärvideos. Das ist auch etwas, was wir eben am IWP machen. Wir machen das nicht spezifisch für Abstimmungsvorlagen, sondern einfach grundsätzlich, wie die Systeme zum Beispiel funktionieren, wie unsere Sozialversicherungen funktionieren und eben auch, wie unsere Altersvorsorge funktioniert. Ich denke, das lohnt sich, dort aber spezifisch zur Vorlage sich Informationen abzuholen, aber halt auch generell sich da ein bisschen informiert zu behalten, auch bevor sie die heisse Phase geht vom Abstimmungskampf. Und ich denke, wenn man den Podcast hört, ist ja das ganz eine gute Vorbereitung.
Ich tue die erwähnten Sachen in die Shownotes, dass ihr direkt den Link findet. Aber ich glaube schon, dass Finanzwissen halt in diesem Bereich dann auch wieder hilft, zum identifizieren, was stimmt und was stimmt für mich und was stimmt auf meine Lebenssituation, weil das Wissen einfach wichtig ist, um die Situation einschätzen zu können.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich so eine grosse Chance, die wir bei uns haben, mit der direkten Demokratie, dass wir eben wirklich dürfen über bestimmte Vorlagen abstimmen und nicht einfach nur Leute wählen. Das steht jetzt zwar im Herbst auch wieder an, sondern wirklich auch selber dürfen über Inhalt entscheiden. Und dort lohnt es sich eben schon, halt sich immer wieder ein bisschen das Wissen anzueignen, weil die Vorlagen meistens dann schon so spezifisch sind. Und dann werden einem da nur Fachbegriffe um den Kopf geworfen. Dann lohnt es sich eben schon, vorher so ein bisschen das grosse ganze Bild zu haben.
Du hast es gerade erwähnt, wir stimmen jetzt dann auch oder wählen jetzt gleich wieder auch PolitikerInnen. Hast du dort auch noch Tipps für uns?
Ja, dort finde ich wirklich auch so Angebote wie Smart Vote sehr, sehr gut, wo man sich wirklich so mit einer Spider anzeigen kann, wo man genau politisch steht. Und das ist wirklich, das funktioniert so, dass man Fragen gestellt bekommt und dort die Antworten kann geben, wie man selber gewisse Geschäfte einschätzt. Und genau die Fragen sind auch den angehenden oder den Kandidierenden gestellt worden. Und nachher wird abgeglichen und dann wird dann einem angezeigt, in welchem Kanton welche zum Beispiel Kandidierenden für einen Nationalrat am besten zu den eigenen Präferenzen passen.
Sehr gut. Und ich nehme an, das Thema Altersvorsorge wird dort auch sehr präsent sein, weil es in der Politik sehr präsent ist.
Ja, absolut. Genau, genau. Und was ich vielleicht auch noch ein bisschen als Ausblick kann sagen kann, ist, wir machen jetzt auch am IWP neu dann noch eine Parlamentsdatenbank. Das wird von meinem Kollegen im Bereich Institutionen gemacht. Und dort wird wirklich auch dargestellt, wer welcher Politiker über welche Geschäft dann wie abgestimmt hat, was wie repräsentiert wird. Also das lohnt sich auf alle Fälle auch, dort einen Blick drin zu werfen.
Ah, super. Sobald das draussen ist, können wir den Link noch ergänzen.
Super.
Wir kommen jetzt schon zum letzten Punkt. Und das ist, Werber ist die präsenteste Säule, aber politisch die, wo ich das Gefühl habe, höre ich am wenigsten darüber. Und das ist die dritte Säule.
Ja, das ist so. Die fristet so ein bisschen Schatten da sein. Ich habe ja jetzt auch gesagt, dass wir ja in der Schweiz eben auch ein bisschen gut dastehen, weil wir halt eine geringe erforderliche private Sparquote haben. Also eigentlich die erste und die zweite Säule decken auch viel ab, oder? Das dürfen wir schon noch mal sagen. Aber jetzt, ich glaube, ja, die meisten Gute, die den Podcast hören, sowieso, wissen halt auch, dass es Anfang ganz viele sehr einfach zugängliche 3A-Anbieter gibt. Und ich denke auch, darum wird es jetzt auch in Zukunft wieder vermehrt auch auf das politische Tapet kommen. Weil auch dort könnte man sicher noch das eine oder das andere optimieren.
Gut, willst du uns die Sachen gerade sagen?
Ja, also
ich weiss nämlich, dass wir zwei Sachen sicher haben, mindestens.
Genau, genau. Also wenn ich jetzt da den Zauberstab hätte, was man da könnte anpassen, würde ich sicher sagen, so die rückwirkende Einzahlung, das wäre wirklich etwas, was sehr wertvoll ist, weil wir wissen ja, wenn man Lücken hat, ist das sehr unschön und kann wirklich auch problematisch sein für die spätere Rentensituation. Und darum wäre es wirklich schön, wenn man dort auch rückwirkend könnte einzahlen könnte, was man im Moment nicht kann. Und dann, das ist der zweite Punkt, den man oft vergisst, dass man nur kann in die 3a einzahlen, wenn man ein AHV-pflichtiges Einkommen hat. Also das heisst, wenn man zum Beispiel aufgrund von Kinderpause ein Zeitchen lang nicht arbeitet, dann kann man in dieser Zeit, wenn man kein AHV-pflichtiges Einkommen hat, nicht in die 3a einzahlen. Und das wäre tatsächlich auch etwas, was wünschenswert wäre, dass man das trotzdem auch könnte, weil man ja eben gerade dann sowieso schon keine Pensionskasseneinzahlungen kann machen kann, dass man wenigstens dort die dritte Säule könnte ausstatten.
Mhm. Und zumindest, wenn man es nicht kann, dass man es eben dann später könnte machen, oder? Das ist so, genau, ein bisschen das, was ich finde, es betrifft dann eben genau wieder die Frauen, die dort einen Nachteil haben, weil manchmal in dieser Rush-Hour vom Leben, wo man Kind und alles hat und das Leben einfach bunt spielt und man das Pensum reduziert hat oder eben nicht arbeitet und dann ja schon so weniger Einkommen, mehr Kosten hat.
Genau.
Was sehr unvorteilhaft ist, dann wäre es mega cool, wenn du irgendwie könntest sagen, ein paar Jahre später, hey, jetzt hat sich die Situation beruhigt, auch finanziell, und man könnte das jetzt noch zahlen.
Genau. Ich denke, das lohnt sich natürlich, dass auch, wenn man Möglichkeit hat und das Zweite in einem Haushalt ist, wo jemand halt während dieser Zeit trotzdem noch verdient, dass man halt dort sich wirklich auch abspricht, dass man das irgendwie gemeinsam vorsorgt, dass man also auch bei den Frauen trotzdem auch weiter einzahlt. Aber du hast absolut recht, also das rückwirkend wär super hilfreich, auch wenn man vielleicht in dieser Zeit nicht die finanziellen Mittel hat, noch zusätzlich vorzusorgen. Aber das mit dem Vergessen, ich denke, da würde es sich wirklich auch anbieten, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, halt dort wirklich auch so ein bisschen den Dauerauftrag ins Auge zu fassen. Hilft auch, wenn man das in kleine Tranchen unterteilen, weil man dann auch das kleinere Anlagerisiko hat, oder dass man wirklich immer wieder, sagen wir, alle Wochen, alle Monate irgendwie einen Teil einzahlt, dass man nicht alles auf einmal einzahlt, dann belastet es einem auch finanziell weniger und eben man hat die Anlagerisiken ein bisschen verstreut.
Sind da politisch auch schon Bestrebungen im Gang oder müssen wir dort noch mehr Geduld haben?
Ja, genau, doch. Es gibt eigentlich auch die Motion Etlin, wenn mir das richtig in Erinnerung geblieben ist. Also da gibt es definitiv Bestrebungen. Und ich denke jetzt auch, mit diesen ganzen Umwälzungen in der ersten und in der zweiten Säule wird das vermehrt auch wieder aufgegriffen. Im Moment ist natürlich sowieso
Wahljahr.
Genau, im Wahljahr ist immer ein bisschen schwierig, ich denke, mit der neuen Zusammensetzung vom Parlament werden da auf jeden Fall noch weitere Reformen angesprochen oder angezogen werden.
Machst du, wo du daheim jetzt zulässt, dir eigentlich Sorgen um die Altersvorsorge? Wenn ja, was sind deine grössten Bedenken? Auf Spotify kannst du jetzt nämlich abstimmen und deinen Input hinterlassen. Ich bin mega gespannt auf eure Beiträge und freue mich auf ein bisschen Interaktion. Und wir kommen langsam zum Schluss, gell? Soll ich mal sagen, was ich so mitgenommen habe von heute?
Mhm.
Also wir haben eine spannende Geschichte vom Drei-Säulen-System. Aber dann habe ich vor allem auch gehört, wir stimmen eigentlich in allen, oder wir sind politisch auf allen drei Säulen aktiv. In der AHV haben wir zwar gerade eine Reform gehabt, die angenommen worden ist. Die wird aber ziemlich sicher zurückkommen, relativ schnell, weil es einfach 2029 ist ein Jahr gewesen, wo wir gehört haben, also das ist politisch sicher nicht komplett vom Tisch. In der zweiten Säule Kundenabstimmung, wo wir wahrscheinlich abstimmen
dürfen. Genau, wahrscheinlich im nächsten Frühling 2024.
Ja, wo es auch ziemlich dringend nötig ist, dass wir etwas machen. Und in der Säule 3a ist es nicht eine Abstimmung, aber es laufen so Sachen, die es ein bisschen würde verbessern würden, dass man dort einfach auch noch ein bisschen mehr Fairness, würde ich jetzt mal sagen, hätte. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Genau. Aber was halt dort auch in den Frauen nochmal wieder ein bisschen leichter würde machen, in die Säule 3a einzuzahlen. Und mega wichtig, dass wir uns gut informieren vor Abstimmungen. Und zwar weniger Emotionen, mehr Informationen.
Das ist doch ein sehr schönes Fazit. Und das ist schon auch das, was wir natürlich bei uns am IWP wirklich auch mitprägen wollen. Jetzt nicht spezifisch zu politischen Vorlagen, aber so generell ein Grundwissen und vielleicht auch eine gewisse Begeisterung für die vermeintlich trockenen Themen, die wir vermitteln wollen.
Ich glaube, das ist dir heute gelungen. Danke vielmals, dass du dabei warst und das Wissen mit uns geteilt hast. Und so ein bisschen Hintergrundwissen oder Hintergrundeinblick, das ist beides ein bisschen komisch, aber das uns gegeben hast, danke vielmals. Und wie du gesagt hast, die nächste Abstimmung, oder wie ich es auch gesagt habe, die Abstimmungen kommen. Es sind politische Themen im Gang und das Thema Altersvorsorge ist vor allem sehr wichtig. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge euch ein paar Sachen haben können erklären können. Und wenn du jetzt denkst, es gibt noch mehr jüngere Freundinnen, Familien, was auch immer, aber einfach die, die das Alter des Medianwählers würde ich etwas senken und die Infos auch unbedingt hören müssen, dann empfehle den Podcast weiter.
Ja, das ist doch wirklich eine sehr gute Idee.
Danke vielmals, liebe Melanie. Und euch daheim danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Danke vielmals. Tschüss zusammen.